beten dich an und stellen dich über alles und singen Hosanna in der Höhe. Du bist gepriesen über allem und alles in mir, alles in uns ist einfach dazu da, um dich zu preisen, um dir die Ehre zu geben, um uns ganz auf dich auszurichten und zu sagen, du bist unser Herr, du bist unser Gott, du bist unser König. Keiner ist wie du. Keiner hat das Recht, angebetet zu werden wie du. Und alles, was wir sind als Gemeinde, als Einzelne, die heute Morgen zusammenkommen, als dein Leib, ist zu sagen, dir gebührt alle Ehre. Dir gebührt alle Ehre, alle Anbetung, alles, was in mir ist, alles, was ich bin, das ist deins, Herr Jesus. Und wir geben uns immer wieder neu ganz hin. Als Reaktion darauf, dass du mit deiner unendlichen Liebe uns hinterherrennst. Dass du alles getan hast. Jede Mauer eingebrochen hast, jeden Berg erklommen hast. Jedes Tal überwunden hast, um vor uns zu stehen und zu sagen, ich liebe dich. Bei mir bist du zu Hause. Bei mir ist es das Leben. Und jetzt die einzige richtige Reaktion ist zu sagen, danke, ich lobe dich, ich ehre dich. Und das soll unsere Antwort auch heute Morgen immer wieder neu sein. Hosanna in der Höhe, wir ehren und loben dich allein. Danke, Jesus, danke. Vielleicht nehmen wir gerade nochmal 30 Sekunden und mach das nochmal persönlich in deinem Herzen und sag einfach, danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Danke, dass in dir jeder Tag neu ist. Danke, dass ich Zukunft habe in dir. Hoffnung in dir, Freude in dir. Danke, dass in dir Versöhnung ist. Dass dein Name kraftvoll ist. Dass du bewahrst, dass du tröstest, dass du aufrichtest. Dass du einfach da bist. Gar nicht, dass wir aufhören mit dem Lobpreis. Aber ich will uns ein paar Worte aus der Bibel weitergeben und dann machen wir einfach gleich weiter. Und will heute ganz klassisch uns die Geschichte vorlesen, die diesem Tag auch den Namen gegeben hat, Palmsonntag. Heißt ja nicht, auf jeden Fall nicht in unserem Breitengraden so, weil draußen die Palmen irgendwie so schön wachsen würden, sondern der heißt so, weil Jesus nach Jerusalem hineingeritten ist auf einem Esel. Und die Leute mit Palmwedeln gewedelt haben und ihre Kleider auf dem Boden. Ich lese es, ist besser. So, wer mitlesen will, Lukas 19. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Ich hätte auch die anderen nehmen können, aber heute mal das Lukas-Evangelium. Und es geschah, als er Bethphage und Bethanien nahte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geh hin in das Dorf gegenüber und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, so sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Ist einfacher getan als gesagt. Und als er sich schon den Abhang des Ölbergs nahte, fingen die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig über Gott zu loben und über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. So die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Wir müssen uns kurz nochmal die Situation klar machen, was bisher geschah. paar Tage, paar Wochen vorher weckt Jesus den Lazarus aus dem Lazarett, aus den Toten wieder auf. Und das macht eine riesige Geschichte. Die Leute kommen und besuchen den Lazarus, sie kommen aus Jerusalem, besuchen Lazarus, einfach um sich zu überzeugen, bist du wirklich gestorben, wieder auferstanden? Und Lazarus sagt, ja, ich war wirklich tot, ich kann sie alle bezeugen, alle waren hier, können alle bezeugen, ich war tot und bin jetzt wieder am Leben, Jesus hat mich zum Leben erweckt und es fangen viele an Jesus zu glauben. Viele sagen, krass, wenn der Jesus solche Dinge tun kann, dann ist es vielleicht wirklich der, auf den wir warten. Dann ist es wirklich der Messias, auf den wir warten. Und die Stimmung in Jerusalem, die ist sehr gereizt. Das ist nicht alles harmonisch, sondern da ist die Sache eigentlich eher so am Köcheln, am Dampfen. Weil Jesus greift die Autorität der Pharisäer, der geistlichen Oberschicht an. Und diese fühlen sich persönlich angegriffen, aber sie haben auch Angst um das Volk. Weil mit den Römern, der Besatzungsmacht zur damaligen Zeit, mit denen war nicht zu spaßen. Sie hatten mühsam Kompromisse ausgehandelt. Sie hatten mühsam extra Rechte für die jüdische Bevölkerung herausgehandelt mit den Römern. Sagt, ja, okay, ihr seid unsere Besatzungsmacht, wir haben uns ergeben, aber bitte lasst uns diese extra Rechte, dass wir den Sabbat haben und dass wir die Synagoge und den Tempel haben und so weiter. Und die Römer haben gesagt, okay, dürfte haben. Und sie haben Angst, wenn jetzt wieder so ein Mob kommt, so ein Aufrührer, der hier irgendwie wieder protestiert und loslegt und die Leute wieder auf die Straße geht, dann haben sie die größte Sorge, dass wieder so eine Revolution ausbrechen würde, die sie ihre eigene Stellung kostet als Leiter im Volk, aber natürlich auch wieder erneute Unterdrückung des Volkes bedauert. Was 40 Jahre später auch passiert ist. Wir lesen in den Geschichtsbüchern, ungefähr im Jahre 70 nach Christus, war genau so ein Aufruhr und die Römer haben ihn knallhart niedergeschlagen, den Tempel zerstört und komplett Jerusalem verbannt und ins Exil geführt, das ganze Ding angezündet. Genau davor hatten sie Angst. Und deswegen sagen sie sich, was sollen wir denn machen mit diesem Jesus, was sollen wir machen mit dem Lazarus? Und sie überlegen sich, wenn wir den Jesus und den Lazarus umbringen, dann würde es uns allen besser gehen. Und dann sind diese mühsam erkämpften Kompromisse mit den Römern, können wir die erhalten. Das Volk auf der anderen Seite war sehnsüchtig nach Revolution. Bisher hatte sich noch keiner so richtig getraut, wirklich zu sagen, okay, wir legen durch. Und die sich getraut hatten, das wurde sofort niedergeschlagen. Aber der Populismus war auch damals gang und gäbe. Immer wenn einer gesagt hat, jetzt geht's los, waren schon ganz, ganz viele da, die gesagt haben, nicht an die Konsequenzen denken, einfach machen. Wir haben diese Besatzungsmacht satt. Wir wollen frei sein. Wir erinnern uns an das Großreich, wie es früher war und so soll es wieder sein. Und es gab ja auch die Verheißungen in der Bibel, die sie alle kannten, wo ganz klar war, naja, irgendwann wird Israel wieder dieses allumfassende Weltreich sein. Das wollen wir, da wollen wir hin. Und dann kommt da dieser Jesus, so ein Wunderheiler und Prophet und bisher hat er sich immer geweigert, dass man ihn irgendwie als Sohn Gottes oder als König oder so angepriesen hat. Seinen Jüngern hat er einen Maulkorb verpasst und gesagt, hey, sei still. Er hat irgendwelche Wunder getan und dann haben die Leute ihn gepriesen und gesagt, du bist der Sohn Gottes. Und haben gesagt, hey, sei still, sei still. Aber jetzt plötzlich kommt dieser Jesus und er lässt die Leute reden. Ja, er lässt sie sogar jubeln. Sie sind dort auf diesem Esel und reiten da hinein und die Jünger fangen an, ihn zu preisen und zu loben. Hosianna, hier kommt der große König. Und er zieht ein und die Stadt, der ganze Mob, der da versammelt ist, die rufen alle zusammen und sagen, jetzt, heute ist der Tag, heute kommt dieser neue König, heute fängt die Revolution an, heute überwerfen wir die Römer, jetzt geht's los. Und sie rufen und sie freuen sich. Und natürlich haben wir, wenn wir dieses Bild sehen, Sacharja 9, Vers 9 im Hinterkopf, als gute Christen, wenn ihr es nicht habt, dann lese ich es euch kurz vor. Normalerweise liest man diesen Vers an Weihnachten. Aber da steht, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt vor dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem jungen Eselein. Und die Juden sehen das. Hier kommt der Wunderheiler, der den Lazarus vom Toten zum Leben, also der die Macht irgendwie auch über den Tod hat. Und er reitet demütig auf einem Esel. Und im Hinterkopf hat er ja auch immer gepredigt von einem Friedensreich. Da ist er. Jetzt ist er da. Und was bei uns mitschwingt und vielleicht ein bisschen weihnachtliche, romantische Gefühle noch hervorruft, Tochter, Zion und so weiter, ist bei den Israeliten viel, viel mehr. Weil wenn ich in Sacharja noch weiter lese, die Sätze, die da drumherum stehen um dieses Wort, dann stehen da so Sachen wie: Siehe, der Herr wird erobern und seine Streitmacht auf dem Meer schlagen und selbst wird er vom Feuer verzehrt. Das redet hier von den Feinden Israels. Aber ich werde, spricht Gott, für mein Haus als Wache lagern, zum Schutz. Und dann der Vers: Nach Tochter Zion, juble laut, sagt es weiter, und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet, und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und von dem Strom bis an der Ende der Enden. Und die Israeliten sagen sich: Jetzt fängt es an! Jetzt fängt die Revolution an! Hier, dieser auf diesem Fohlen reitend. Sie sehen die Bilder vor sich, sie haben sie im Hinterkopf, das haben sie in der Kinderstunde gelernt, in der Synagoge damals. Jetzt kommt dieser, jetzt fängt die Revolution an. Ja, Jesus ist kein Öko. Also, ich habe schon gesagt, ja, Jesus ist halt so demütig, deswegen braucht er kein großes Ross. Er kommt nicht auf dem hohen Ross, sondern kommt halt auf dem demütigen jungen Esel. Ich glaube nicht, dass Jesus so gedacht hat. Irgendwie, ich komme nicht in der Staatskarosse, sondern im Stromer oder so. Sondern er wusste ganz genau, dass wenn er sich jetzt auf diesen jungen Esel setzt und dann so nach Jerusalem hineinreitet, dass alle in Jerusalem genau dieses Bild im Kopf haben. Der König kommt in sein Eigentum und richtet jetzt die Friedensherrschaft aus. Und er wird alle Feinde vernichten. Dem war völlig klar, dem Jesus, dass wenn er so nach Jerusalem reinreitet, dass das die Bilder sind, die mitschwingen. Das hat nichts mit: Ich will mich klein machen und deswegen komme ich so auf dem Esel, zu tun. Jesus kannte diese Schriften auch. Er wusste genau, was er tut. Und seine Jünger fangen an zu jubeln und zu preisen. Er gibt ihnen kein Redeverbot. Und Jerusalem hört davon, alle fangen an zu jubeln. Und Jesus gibt genau das Bild ab, auf das sie jahrhundertelang sehnsüchtig gewartet haben. Jahrhundertelang diese Sehnsucht: Wann kommt der Messias? Wann kommt der Retter? Wann wird sich unsere Situation endlich zum Besten drehen? Und jetzt ist es da. Wie gemalt. Der König reitend auf dem Fohlen, der Friedensfürst, der jetzt sein Reich, es passt perfekt in meine Erwartung. Dieser König wird uns zu Wohlstand und Reichtum führen. Und sie reißen ihre Kleider vom Leib, sie legen sie hin und sie begrüßen ihn wie einen König, der seine Stadt einnimmt. Und Jesus macht es auch. Er geht zum Tempel, nicht zum Römischen, das ist völlig klar, ich mache nicht mit den Römern, aber jetzt kommt das neue Herrschaftsreich, er geht zum Tempel und was macht er? Er schmeißt die ganzen Händler aus dem Tempel raus. Sagt: Jetzt wird klar Schiff gemacht. Und wenn wir mal reinlesen in anderen Evangelien, dann sind die Leute und auch die Kinder alle dabei und sie jubeln ihm zu. Gib alles, Jesus, schmeiß sie raus, jetzt. Ihm war klar, jetzt fängt es an. Jetzt legen wir los, jetzt geben wir alles, jetzt müssen wir dahinter stehen. Jesus hat keiner aufgehalten. Keiner hat sich ihm entgegengestellt und gesagt: Ja, was machst du hier? Jesus war auch nur ein einfacher Mann. Die Leute hätten auch sagen können: Hey, der schmeißt hier unsere ganzen Verkaufstische um und bringt alles durcheinander. Aber keiner hat sich getraut, weil der ganze Mob hinter ihm war. Weil alle gejubelt haben und gesagt: Gib ihm und mach weiter. Jesus, der Aufrührer, der Mob-Anführer und der neue König. Den kann man natürlich nicht einfach auf offener Straße umbringen. Das war den Pharisäern klar. Wenn wir ihn jetzt umbringen, hier und heute, dann eskaliert die Situation. Dann haben wir Märtyrer geschaffen und dieser ganze Mob wird plündern, wird die Straße entlang laufen, werden versuchen, die Römer zu überwerfen. Das kann man natürlich nicht machen. Nein, wenn wir diese Situation jetzt irgendwie unter Kontrolle bringen wollen, müssen wir es nachts machen. Wenn keiner hinschaut. Im Verborgenen. Aber wie kommen wir da in ihn ran? Wenn es da irgendwie nur so ein Insider gäbe, so ein Inside Man, der uns verrät, wo Jesus sich aufhält, das wäre irgendwie gut. Ah, hi Judas, schön, dass du da bist. Und den Rest kennen wir, Judas verrät Jesus und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ich habe uns ganz bewusst ein bisschen in die Situation mit hineingenommen, weil ich jetzt drei Dinge sagen will über Jesus, die mir für heute, für uns wichtig geworden sind. Das erste: drei banale Dinge, aber das erste: Jesus ist König. Jesus ist König. Die Menschen, die gerade eben noch so toll ihm zugejubelt haben, die ihn angefeuert haben, die gesagt haben: Wir sind bei dir und jetzt geht's los mit der Revolution, die wenden sich ganz, 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 ganz schnell ab, als ihre Erwartungen nicht so erfüllt werden, wie sie es vorgestellt hatten. Wenn die Enttäuschung kommt, wenden sie von ihm ab. Solange Jesus ihre Hoffnung erfüllt, solange Jesus das Bild abgibt, das sie sich vorgestellt hatten, das sie sich gemalt hatten, solange folgen sie ihm, ja, solange jubeln sie ihm zu. Aber dann kommt die Enttäuschung. Wir erleben innerhalb von Tagen den kompletten Wandel vom Hosanna, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn zu, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ich habe meine Vorstellungen von dem, wie Jesus sein sollte. So, was er für mich tun sollte, wie es funktionieren sollte, wie mein Leben funktionieren sollte, wenn ich Jesus nachfolge. Und dann kommen da so Sätze wie, ich kann nicht glauben, dass Gott so ist. So kann ich mir Gott nicht vorstellen. Und ihr Lieben, das ist nett. Aber Jesus ist König. Er kümmert sich relativ wenig darum, wie du dir ihn vorstellen kannst. Ob du das glauben kannst, dass er so ist oder nicht. Er ist König. Was passiert, wenn ich anfange, mein Bild zu projizieren? Naja, ich schaffe mir meinen eigenen Gott, ich schaffe mir meine eigenen Vorstellungen. Ich projiziere mein Bild, wie Gott sein sollte, reitend auf einem Esel oder immer liebevoll oder immer heilend oder was auch immer. Und wenn es nicht erfüllt wird, dann wende ich mich enttäuscht ab. Dann wende ich mich ab. Er hat meine Erwartungen nicht erfüllt. Gott hat mich voll enttäuscht. So dürfte Gott eigentlich nicht sein. So kann ich ihn mir nicht vorstellen. Das passt nicht in das rein, wie ich mir Gott denke. Jesus ist König. Jesus ist König. Nicht ich. Er entscheidet, was er tut. Er entscheidet, was er nicht tut. Du kannst ja deine eigene Theologie zusammenzimmern aus einzelnen Versen der Bibel. Kannst du gerne machen. Du kannst fest davon überzeugt sein. Du kannst einen ganzen Mob hinter dir versammeln und sagen, so muss es sein mit Gott. Los geht's. Du kannst Erwartungen schüren, kannst Bücher darüber schreiben. Du kannst mit deinem menschlichen Verständnis von Gerechtigkeit, Güte und Barmherzigkeit und Liebe einen Gott zusammenschustern, dass es irgendwie passt. Sodass es mir angenehm ist. Sodass ich denke, ja, jetzt haben wir was geschaffen. Aber letztendlich ist er König. Letztendlich ist er Gott. Er ist der Ich Bin, der Ich Bin. Und nicht der Ich Bin, zu dem ihr mich machen werdet. So hat er sich nicht vorgestellt. Er hat sich vorgestellt mit diesem feststehenden Satz, ich bin, der ich bin, und da werdet ihr nichts dran ändern. So stehe ich, so bin ich. Er wird sich nicht verbiegen. Er wird sich nicht auf deine menschlichen Gedankengänge erniedrigen. Er ist König. Und was er ist und was er tut, das geht nicht von dir aus, das geht nicht von uns aus. Sondern was er ist und was er tut, das offenbart er von sich aus. So, wie er es will. Und wenn wir anfangen, Jesus so zu sehen, als den, der ist, als den, der König ist, und nicht von unseren eigenen Erwartungen ausgehend diesen Jesus uns zusammenmalen und ihn dann für das wahrnehmen, was er wirklich ist, dann führt es unweigerlich hin in die Anbetung. Ich wollte nicht Unterwerfung schreiben, aber jetzt habe ich es gesagt. Es führt in eine Unterwerfung. Und ich meine es nicht negativ. Ich meine, oh nein, jetzt bin ich unterworfen, ich bin so klein. Aber es führt in eine Unterordnung von mir unter diesen König. Und was ich finde, wenn ich mich so unterordne, dann finde ich meinen Platz. Dann finde ich meinen Sinn für mein Leben. Und deswegen führt es automatisch in die Anbetung, in den Lobpreis für diesen König. Dort entfaltet sich das Bild Gottes von Jesus aus, von diesem König aus. Jesus ist König. Das Zweite, Jesus ist majestätisch. Als die Leute so jubeln und rufen und sagen, oh, da kommt der Große und Herrlichkeit im Himmel und sie legen ihre Kleider und Palmwedel und was alles hier auf den Weg, da sagen die Pharisäer, hey Jesus, ist das nicht peinlich? Mach doch, dass sie aufhören. Und Jesus sagt, ihr lieben Leute, wenn die jetzt aufhören würden zu jubeln, dann würden die Steine in Jubel ausbrechen. Die Steine würden es ausrufen, wenn sie nicht jubeln würden. Ich habe mir das versucht vorzustellen, ich habe keine Worte dafür gefunden. Ich habe gedacht, kann ich eine Filmsequenz zeigen? Greift auch zu kurz. Aber allein einfach die Gegenwart Jesu, die Präsenz Jesu, die Herrlichkeit von Jesu, seine Majestät, seine Macht, seine Autorität, Allein schon, dass er da ist, verändert seine Umgebung. Da kommt eine Ehrfurcht hinein in die Jünger, in die Umgebenden, einfach weil Jesus da ist. Und sie sind überwältigt. Sie können gar nicht mehr anders, als ihn zu loben, als ihn zu preisen. Und wenn sie es nicht täten, dann wird es aus den leblosen Steinen herausbrechen, weil Jesus da ist, weil die Majestät da ist. Ich will das Bild auf mich wirken lassen, wenn Jesus da ist. Weil ich so oft Jesus als meinen Freund sehe, was auch ist. Als meinen Kumpel. Als meinen Retter, der sein Leben für sich hingibt, irgendwie an diesem fernen Kreuz. Und davon kann ich dann irgendwie jetzt heute davon leben. Aber diese Ehrfurcht, das mögen wir heutzutage gar nicht mehr so gerne. Wenn wir heutzutage jemanden finden, der irgendwie berühmt ist, die Angie oder irgendjemand anders, was machen wir? Das allererste, was wir machen, wir zücken unser Handy und machen ein Selfie. Damit ich es auf Facebook posten kann oder Instagram oder wo auch immer. Machen wir doch, oder? Habe ich auch gemacht. So, Bill Johnson gesehen, das erste, was ich zu Bill Johnson von Bethel gesagt habe, können wir Selfie machen? Ich sagte, ja, machen wir Selfie. Haben wir Selfie gemacht. Wir rumgeschickt, hey, Selfie gemacht mit Bill Johnson, Hammer. Bill Johnson ist nicht Jesus, keine Sorge, aber... Wir reagieren eher so, dass wir sagen, hey, super, hier ist jemand Tolles, machen wir ein Selfie, kleines Erinnerungsfoto. Wir haben es nicht mehr so mit der Ehrfurcht, in einen Thronsaal zu kommen, wo ich sage, jetzt bin ich aber ganz, ganz leise. Weil da sitzt der König. Da sitzt die Majestät. Da sitzt die Herrlichkeit. Auch unsere Gebäude, auch in der Freikirche, geben das nicht mehr so her. Weil wir versuchen ja ein Gebäude zu schaffen, das multifunktional ist, wo das Teil des Lebens ist. Das ist alles wunderbar. Aber wir verlieren dieses Sakrale auch, dieses Majestätische, dieses Ehrfürchtige vor diesem geheimnisvollen Gott, der allein nur deswegen, dass er da ist, Dinge bewegt. Jesus, der als Majestät in mein Leben tritt, der als Majestät in unsere Versammlungen kommt. Und bei denen, wo es uns dann nicht mehr auf den Plätzen hält, einfach weil er da ist. Wir haben hier so einen Lobpreis, einen Betungsleiter, der hat den berühmten Satz, fühlt euch frei. Der Satz ist auch ganz richtig. Wir wollen uns immer frei fühlen, aber ich will das erleben, wie Jesus mit seiner Majestät so heftig da ist, dass wir in dieser Freiheit gar nicht mehr anders können, als zu sagen, ich lobe und bete dich an. Gar nicht mehr anders können, einfach völlig überwältigt sind von seiner Größe, von seiner Güte, von seiner Liebe, von seiner Kraft, von dieser Majestät, die hier da ist. Dass wir in dieser Freiheit sagen, ich kann nicht anders, als dich anzubeten, dich zu loben, dir die Ehre zu geben über alles. Diesen Moment der Überwältigung, wo wir zur Urbestimmung des Menschseins zurückkommen. Gott anzubeten und dadurch Anteil an der Fülle des Lebens zu haben. Dieser heilige Moment der majestätischen Begegnung mit dem König aller Könige, mit dem Herrn aller Herren, mit dem Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums und dann nicht mein Handy zu zücken und ein Selfie zu machen, sondern auch mal einen Moment diese Ehrfurcht auszuhalten. Ja, Jesus ist auch der Freund. Ja, auf jeden Fall. Ja, Jesus ist unser Bruder, auf jeden Fall, unser Kumpel, der mit uns geht, auf jeden Fall. Ja, Jesus ist auch der, der am Kreuz für uns stirbt, was für uns irgendwie ein bisschen ferner ist. Aber Jesus ist zuallererst einfach der Herrscher der Welt, der König, der majestätisch kommt. Jesus ist der König, Jesus ist majestätisch und das Dritte, auch was ganz Banales, Jesus ist Friede. Jesus ist der Friedefürst. Er bringt Frieden und er ist in sich selbst Frieden. Und diese Aussage, dass hier der Friedefürst kommt, die geht in diesem ganzen Chaos vom Palmsonntag fast ein bisschen unter. So, da jubeln die Leute, sie werfen ihre Kleider und die Palmen wedeln und dann geht noch in den Tempel und räumt mal so richtig auf. Und dann geht das alles so ein bisschen unter, dass Jesus eigentlich sagt, ich bin der Friedefürst. Ich bringe Frieden. Und als Judas das irgendwann mal checkt, dass hier eben nicht der Revolutionär kommt, dass jetzt nicht der kommt, der darauf bedacht ist, hier die Regierung zu überwerfen und ein neues militärisches Reich auszurufen, da wendet sich Judas enttäuscht ab. Und sagt, das war nicht mein Ding. Dafür habe ich nicht 3 Jahre meines Lebens hier investiert. Ich habe gedacht, das geht anders. Es überrascht Judas, dass es Jesus um den Frieden geht. Dass hier keiner kommt, der wild mit dem Schwert um sich schlägt, sondern der den Frieden bringt. Aber natürlich bringt Jesus keinen schwachen Frieden, sondern einer, der das Chaos und den Unfrieden mit der Peitsche aus dem Tempel verjagt. Sagt, mein Frieden ist nicht schwach, sondern ich bringe einen überwältigenden Frieden, der aufräumt im Chaos meines Lebens. Ja, er bringt den Frieden von Krieg auch. Und wir können uns das heutzutage gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil wir hatten jetzt so lange Frieden in Europa. Ich sorge mich fast, dass es zu lange war, dass wir nicht mehr verstehen, was Krieg eigentlich bedeutet und deswegen irgendwelche komischen Ideen haben, dass es doch ganz toll wäre. Aber ja, er bringt auch den Frieden vom Krieg und das ist natürlich auch das. Aber vor allem, er bringt mir den Frieden vor mir selber. Er bringt mir den Frieden vor mir selber, die Unruhe in mir. Die Frage, wer bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Was soll ich machen? Wo gehe ich hin? Wie komme ich mit meinen Fehlern zurecht? Wie komme ich mit meiner Vergangenheit zurecht? Wie kann ich diesem Gott gefallen? Wie kann ich ein Leben fühlen, das irgendwie auch einen Sinn hat? Und plötzlich hält der Frieden Einzug. Plötzlich hält dieser Frieden Einzug in meinem Leben. Ja, und manchmal wirft Jesus so ein paar Tische meines Lebens um. Manchmal kommt er rein und sagt, hier muss ich ein paar Sachen mit der Peitsche forttreiben, weil du Lügen geglaubt hast oder weil du mit dem falschen Weg unterwegs warst. Und dann kommt dieser Friedefürst, dann kommt dieser Jesus mit seiner Friedenspeitsche und sagt, zack, Tisch umgeworfen, der muss hier raus. Aber was dann einzieht, ist nicht die Revolution, sondern was dann einzieht, ist der Friede Gottes. Der Ruhe in mir selber schafft, der mich selber zum Frieden bringt. Manchmal laut und die Händler hinausjagen, manchmal ganz still und sanft und leise. Aber plötzlich kommt dieser Frieden in mein Herz, der höher ist als alle meine Vernunft, der höher ist als alles, was ich denken kann, alles, was ich mir selber schaffen kann. Jesus ist Friede und mein Herz kommt zur Ruhe. Besser als Natascha hätte ich es nicht sagen können. Da wird was still in mir. Mitten im Chaos, mitten im Sturm. Und ich merke, von diesem Ort will ich nie wieder weg. Von diesem Ort, hier bin ich zu Hause. Hier bin ich ich. Hier kann ich sein, so wie ich bin, ohne Maskeraden, ohne Bemühungen, ohne Angst. Im Frieden. Wenn wir Leute beerdigen, sagen wir Ruhe in Frieden. Das ist nett, die hören das nicht mehr. Das sind gute Wünsche. Wir sollten diesen Wunsch vielleicht ein bisschen vorziehen. Weil dieser Wunsch gilt auch jetzt. Ruhe in Frieden. In Jesus komme ich in mir selber zur Ruhe. In Jesus zieht dieser Frieden ein, der mein Denken, meine Emotionen, alles, was mich ausmacht, übersteigt. Wir hatten früher Kartenspiel, Autokartenspiel. Und dann haben wir die Karten gezogen und Audi A4 sticht. 4-Zylinder, 8-Zylinder. Kam einer mit dem Ferrari, hat ihn draufgelegt und ich wusste, mit meinem Audi A4 kann ich einpacken. Jesus sticht jeden Ferrari. Wenn der Frieden kommt, dann sticht er jede Emotion deines Lebens, jede Gedanke deines Lebens, er sticht sie aus. Hier kommt der Frieden, der höher ist, der einzieht. Und die Frage ist, wie empfangen wir ihn? Jesus ist König. Jesus ist majestätisch und Jesus ist Frieden. Ich habe für uns heute Morgen 3 Bitten, die dürft ihr mitnehmen. Oder auch nicht, also steht euch hier frei. Aber ich will sie euch trotzdem sagen, vielleicht ist der eine oder andere dabei, sagt, ja, die nehme ich mit. 3 Bitten an diesem Palmsonntag. Erstens, pflanzt einen Palmenbaum. Nein. Erstens, lasst Jesus König sein. Lasst Jesus König sein. Bist du heute Morgen hier ein bisschen enttäuscht von ihm? Hast du deine eigenen Vorstellungen auf ihn projiziert? Ja, so müsste Jesus sein. So stelle ich ihn mir vor. Und dann hast du gemerkt, dass er sie nicht erfüllt hat. Dann tu Buße. Ein altes Wort zu sagen, ich war falsch. Ich will da umkehren, ich will es jetzt anders machen. Ich will nicht mehr meine Vorstellung von dem, wie es laufen sollte, auf dich projizieren, Herr Jesus, sondern ich sehe dich als König und ich nehme dich als König an, ich lobe dich als König und von diesem Ort her entfaltet sich mein Leben und meine Vorstellungen. Von diesem Ort der Offenbarung von dir entfaltet sich mein Glaube und alles, was ich von dir denke. Lass Jesus König sein. Lass ihn Herr sein. Lass ihn der sein, der er ist. Erste Bitte, lass Jesus König sein. Zweite Bitte, strecke dich aus. Ich meine ganz bewusst auch für uns als Gemeinde. Lass uns ausstrecken nach Momenten dieser majestätischen Begegnung mit Jesus. Lass uns ausstrecken in unseren Gottesdiensten. Zu Hause, in deinem Alltag, in deiner stillen Zeit. Eine Begegnung mit Familie. Lass uns ausstrecken nach dieser majestätischen Begegnung mit Jesus. Sag, Jesus, du bist willkommen. Komm mit deiner Herrlichkeit. Komm mit deiner Kraft. Komm mit deiner ganzen Würde. Und begegne uns. Lass uns ausstrecken nach diesen majestätischen Begegnungen. Weil wir in diesen Begegnungen unsere Urbestimmung des Daseins finden. Anbeter des Herrn zu sein. Weil wir in diesen Momenten gar nicht mehr anders können, als ihm zuzujubeln, ihm alles zu geben, was wir sind und sagen, ich bin hier dein Geschöpf und ich preise und ehre dich als Schöpfer allein. In diesen Momenten finden wir zu dem Ursprung unseres Daseins zurück. Meine zweite Bitte heute Morgen, strecke dich aus nach Momenten dieser majestätischen Begegnung mit Jesus. Und na klar, manchmal bin ich einfach unterwegs und ich bin im Alltag und dann reicht es nur zu einem, hilf mir Jesus. Auch das ist gut. Manchmal ist nur so ein Stoßgebet, und Jesus, bitte, hilf mir jetzt dabei. Hilf mir dabei, nicht aus der Haut zu fahren. Hilf mir dabei, dass ich jetzt diesem Fahrer vor mir, der so langsam fährt, nicht auch noch die Hupe, hilf mir, ja, das ist alles wichtig. Alles gut. Aber lasst uns ausstrecken nach diesen Momenten der Heiligkeit, der Herrlichkeit, der Würde und der Majestät Gottes und sagen, hey Jesus, hier bist du willkommen mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du bist. Du bist hier willkommen. In den Momenten finden wir zur Urbestimmung unseres Daseins zurück. Und meine dritte Bitte, und die deckt sich mit der Jahreslosung, suche den Frieden und jage ihm nach. Suche Jesus und jage ihm nach, weil bei ihm ist der Ort des Ankommens, der Ort des Heimkommens, des Zuruhekommens. Diesen Frieden finden mit Gott, selbst in den Stürmen des Lebens zu wissen, ich wanke nicht, weil ich stehe fest verankert im Frieden. Das ist meine dritte Bitte an diesem Palmsonntag, dass wir den Frieden suchen und ihm nachjagen. Und wenn du heute Morgen in einer Situation bist, wo es stürmt, dann bist du hier genau richtig. Wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, da ist Chaos in meinem Leben, da ist gar nicht so viel Frieden da, dann bist du heute Morgen genau richtig. Dann war es genau richtig, dass du das Zeugnis von Natascha gehört hast. Und dann bist du jetzt heute Morgen hier genau richtig zu sagen, hey Jesus, mitten im Chaos, mitten im Sturm, zieh ein, du Friedefürst, und schaffe Frieden in meinem Herz, dass ich ruhig bleiben kann. Dass ich ruhig bleiben kann, auch wenn es gerade noch stürmt. Und ich will uns einladen, dass wir es heute Morgen noch gemeinsam singen. Mir ist wohl in dem Herrn. Ein alter Liederschreiber, der seine Familie verloren hat, der nur ein Telegramm auf offener See empfangen hat. Er sagte, alle sind tot, alle gestorben. Und er sich auf offener See, so jetzt bei mir emotional, und sich auf offener See hinsetzt und ein Lied schreibt und sagt, mitten in den Stürmen des Lebens, ich habe Frieden. Mir ist wohl. Und meine dritte Bitte heute Morgen, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Lass uns das jetzt ganz bewusst tun. Lass uns einladen, diesen Friedefürst, indem wir das für uns bezeugen. Mir ist wohl in Jesus, in dem Herrn. Ob Stürme da sind, dunkle Wolken von fern drohen, mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Dazu will ich uns einladen. Vielleicht stehen wir dazu auf, in der Freiheit, die wir haben. Und singen gemeinsam, wenn Friede mit Gott.